Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand jetzt.
Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Guten Morgen, Montag, 12. Juli, 7.07 Uhr. Es ist schon Zeit für Stand jetzt, viel zu früh.
Ja, für den ersten Sportpodcast des Tages. Mein Name ist Andreas Wurm und ich sage nicht schönen guten Morgen, sondern ciao ragazzi, come stai?
Ciao Andreas. Ja, molto stanco, aber wir lassen das Italienische. Wir gucken lieber. Mein Name ist natürlich Malte Asmus. Wisst ihr natürlich, wenn ihr treue Fans unseres Podcasts seid. Ich freue mich erstmal, dass ihr dabei seid, dass ihr schon wach seid. Wahrscheinlich habt ihr auch schon so ein paar Tassen Kaffee intus nach dem EM-Finale gestern. Da konnte ich auch erstmal nicht richtig einpennen. Ich brauchte heute Morgen auch erstmal ein paar italienische Espressi, um fit zu werden, um das Gestrige da zu verdauen. Aber das ging ja aus italienischer Sicht am Ende gut aus im Elfmeterschießen. Ach Gott, die armen Engländer, oder?
Ja, also sagen wir mal so, ich konnte mir ein gewisses Schmunzeln nicht verkneifen, ehrlich gestanden, nach all dem, was jetzt dann eben so war. Es gab ja irgendwie, was habe ich in den sozialen Medien gelesen? Gestern waren alle, also Europa war Italien, nur England war England. Mhm. Und irgendwie die Stimmung war so, man hat es den Italienern dann jetzt irgendwie doch gegönnt. Und am meisten leid hat's mir noch für den kleinen Prinz George getan, der da so lange mal wach bleiben durfte und dann von Papa gestreichelt werden musste.
Ja, der hatte sich so über das 1-0 gefreut.
Ja, für den tut's mir wirklich leid. Also das wäre ja auch ein großes Ereignis für ihn so gewesen, aber so der Fußballgott hat dann doch, also der saß hat dann wirklich, sitzt er auch in Rom, fand ich jetzt so.
Wir lassen gleich noch jeweils einen Italien-Fan und einen England-Fan zu Wort kommen, um dieses Spiel nochmal aufzuarbeiten, um die EM nochmal ein wenig Revue passieren zu lassen. Aber ich habe gerade über italienische Espressi gesprochen. Wie viele Tassen hast du denn schon, Intus?
Oh ja, also ich meine, ich habe eine Espresso-Bohne, aber ich habe mir einen Kaffee draus gezogen mit einem bisschen Milch, ja, so ein kleines bisschen, und es ist erst einer, aber sobald wir hier fertig mit der Schnackerei sind, da kommt natürlich der zweite und danach vielleicht auch noch ein dritter und so geht es dann munter weiter.
Aber pass auf, und ihr auch zu Hause, falls ihr euch nach dem dritten, vierten, doppelten Espresso dann gleich aufs Rad schwingen wollt.
Ja, ich will da noch eine Radtour machen, ist nicht gut, ne?
Nee, ist nicht so gut, weißt du, Tour de France.
Ja. Richtig, stimmt, ja, zu viel Kaffee könnte ein Grund für die vielen Stürze in den ersten beiden Wochen der Tour de France gewesen sein. Wir haben mal unseren Experten Manfred Bunk dazu befragt und der hat uns bestätigt, dass da durchaus ein Zusammenhang herrschen kann. Das ist interessant.
Sicher besteht die Möglichkeit, dass der Koffeinkonsum des einen oder anderen Athleten das Sturzrisiko erhöht.
Wie das jetzt genau zusammenhängt, das erklärt er euch dann später hier im Podcast noch im Top-Thema.
Darüber hinaus haben wir natürlich in Zusammenarbeit mit den Kollegen des Sportinformationsdienstes SID heute die Themen vorbereitet, die Stand jetzt das Zeug zum Tagesgespräch haben.
Ja, Jubel und Kater nach dem EM-Finale. Wir haben mit einem Italien- und einem England-Anhänger über das Endspiel von Wembley gestern Abend noch gesprochen.
Und nach dem 6. Sieg insgesamt und dem 3. in Folge in Wimbledon, dem 20. Grand Slam insgesamt, der 3. in diesem Jahr überhaupt noch, wägen wir mal die Chancen von Novak Djokovic auf den Golden Slam 2021 ab.
Außerdem haben wir natürlich unsere Dreierkette mit den Gewinnern und Verlierern des Tages im Angebot. Geburtstagskinder ehren wir und wir erinnern an sportgeschichtliche Highlights des heutigen Tages. Und da auch an ein wirklich heißes Rennen in Paris zum Beispiel.
Und wir haben natürlich eine Frage des Tages für euch. Lionel Messi ist endlich vollendet, muss man sagen. Er mit Argentinien haben die Copa America gewonnen und damit endlich einen internationalen Titel auf Nationalmannschaftsebene geholt. Sozusagen die letzte Scharte ausgewetzt. Steht er damit jetzt, Malte, was würdest du sagen, auf einer Stufe mit Diego Armando Maradona?
Naja, wenn man mal rein nach Titeln geht, dann hat Messi Maradona ja eigentlich schon längst überholt, zumindest auf Clubebene hat er mit Barca ja alles gewonnen, was es zu gewinnen gab und das auch noch mehrfach. Maradonas Titelsammlung ist da ein bisschen bescheidener, aber auf Nationalmannschaftslevel liegen sie jetzt endlich gleich auf. Jeder hat einen Titel. Maradona Weltmeister geworden, hat dafür aber nie die Copa gewonnen und Messi ist nur in Anführungsstrichen Kontinentalmeister, aber nie Weltmeister geworden. Aber er hat jetzt mit dafür gesorgt, dass eine 28-jährige Durststrecke Argentiniens bei der der Copa endlich vorbei ist. Messi hat damit ein ganzes Land erlöst. Ja, ist er damit größer als Maradona? Ich würde sagen, nee, weil erstmal kann man Fußballer zweier verschiedener Epochen gar nicht vergleichen. Und dann ist Maradona natürlich eine Ikone. War er, ist er, wird er immer sein. Und wer ihn mal mit dem Ball hat umgehen sehen und seine Wirkung auf Menschen gesehen hat, zum Beispiel in Neapel, der weiß, Diego ist einfach unvergleichlich. In Neapel singen sie ja heute noch O visto Maradona, O visto Maradona, O mamma in amorato sono. Ich bin verliebt in Maradona, nachdem ich ihn gesehen habe. Ja.
Ja, also ich sehe das ganz ehrlich, Malte. Also ich tue mich da auch schwer, diese beiden Spieler zu vergleichen, obwohl das sogar noch gehen würde. Du hast es gesagt, da könnte man Vergleichszahlen zugrunde legen, aber eine Wertung fällt mir schwer. Für mich sind die beiden sehr, sehr unterschiedlich. Maradona, die Lichtgestalt, die immer genau so sich auch in Szene gesetzt hat. Die große Bühne war sein Zuhause. Was er tat, tat er für den Applaus und für seine gottgleiche Stellung zu aktiven Zeiten und auch danach. Messi ist ruhig, fast unauffällig. Für ihn ist es schon ein Gefühlsausbruch und der Olymp der Extrovertiertheit, wenn er bei der Vergabe des Ballon d'Or mal einen ausgefallenen Anzug trägt. Also ich halte Messi vielleicht sogar für den besseren Fußballer, vielleicht sogar. Erfolgreicher ist er wie im Fall, das hast du schon gesagt, aber er muss nicht größer sein. Jede Zeit hat ihre Helden und endlich hat Leo dann auch den Löwenstatus in seiner Heimat und den gönne ich ihm.
Alte Männer erinnern sich an den kickenden Diego. Ja, aber was denkt ihr denn? Ihr seid ja in der Mehrzahl wahrscheinlich jünger als wir. Schickt uns gerne mal eine WhatsApp-Sprachnachricht mit eurer Meinung an. Unsere Nummer an die 0331-298-5028. 0331-298-5028. Und jetzt von der Copa zur EM und natürlich zum verdienten Europameister.
Stand jetzt aktuell.
So, EM-Finale, tja, das war jetzt nicht sonderlich hochklassig, aber verdammt spannend. Und am Ende gewann Italien, weil die Engländer eben einen Elfmeter mehr verschossen hatten. Fragen wir nochmal bei zwei Anhängern der beiden Teams nach, wie sie die 120 Minuten plus Elfmeterschießen von Wembley erlebt haben und wie sie dann auch das Resultat einschätzen. Den Anfang macht David Casula für Italien. David, bald auch Podcaster mit Calcio, der Podcast bei uns auf meinsportpodcast.de auf Sendung. David, Europameister, was bedeutet das für Italien?
Das ist ein unbeschreibliches Gefühl. Also wir haben jetzt gerade das Spiel geguckt, also wir sind wirklich kurz nach einem Abpfiff. Unbeschreiblich für uns, die es gucken, für die Spieler. Nach so einer schwierigen Zeit mit Corona, die wir hatten, alle in Italien besonders, in Bergamo, die wollten für das Land spielen, sie haben fürs Land gespielt und sie haben den Italienern tatsächlich wieder was gegeben, was Freude macht und was sie jubeln lässt. Und das besonders, nachdem man 2018 wirklich am Tiefpunkt angelangt war, das jetzt so hingekriegt zu haben, das ist absolute Wahnsinn. Und wir müssen hier weiter feiern.
Werder, was war denn aus deiner Sicht der Schlüssel zum Titel?
Ich würde gar nicht sagen, dass es den einen zum Titel gab. Es war das Kollektiv, die Mannschaft natürlich, Spieler, Spinazzola bis zu seiner Verletzung, Chiesa. Ein unfassbares Turnier gespielt, Donnarumma, die Elfmeter, das ist Wahnsinn. Und man muss einfach sagen, aber der Schlüssel war die Mannschaftsgeschlossenheit, das gesamte Team, das zusammengehalten hat vom ersten bis zum letzten Spiel, dass die Nationalhymne als Einheit gesungen hat, dass sich zurückgekämpft hat aus den Verlängerungen und ja, verdient am Ende Europameister geworden ist. Und ja, es ist wie eine Einheit von Freunden oder sogar von der Familie.
Und ist dieser Europameisterschaftstitel, diese 34 Spiele am Stück ohne Niederlage, jetzt der Anfang einer großen Ära? Wie siehst du die Zukunft der Squadra Azzurra?
Die Zukunft ist absolut positiv. WM ist jetzt schon nächstes Jahr, enger Spielplan, müssen wir mal abwarten. Aber diese Europameisterschaft gewonnen zu haben, ist ein Statement. Und man hat so viele junge Spieler, die gerade erst angefangen haben mit ihrer Karriere, mit ihrer Nationalmannschaftskarriere. Und ja, die stehen am Anfang, haben gleich ihr erstes Turnier gewonnen. Für die meisten, Chiellini und Bonucci, die Routiniers. Ich weiß nicht, ob sie weitermachen werden, aber kann ich mir schwer vorstellen. Jetzt auf dem Höhepunkt würde ich auch abtreten. Und dann muss Italien sich da in der Abwehr was einfallen lassen. Auf den restlichen Positionen ist man so gut besetzt. Italien wird da keine Probleme haben und gilt natürlich auch für die WM 2022 in Katar als der absolute Titelfavorit.
Und dann wollen wir natürlich auch noch auf England gucken, aus Sicht eines England-Anhängers. Unser Experte Chris McCarthy von 90plus, der ja auch im EM-Podcast Europa-Tortur mitgewirkt hat. Chris, England, das Warten auf den Titel geht jetzt weiter. Ausgerechnet im EM-Finale zu Hause endet jetzt der große Traum vom Titel, ausgerechnet natürlich im Elfmeterschießen. Wie nimmt man das in England jetzt auf?
Ja, man hat die letzten Wochen, Tage und ja auch vor dem Spiel gesehen, wie sehr sich diese Fußballnation den Titel herbeisehnt nach diesen 55 Years of Hurt. Sehr viel Frust in den letzten Jahren und ja, und jetzt ist natürlich die Enttäuschung umso größer. So nah war man seitdem noch nie und dementsprechend wird der Frust enorm groß sein. Man war im Finale, man war im Elfmeterschießen, natürlich im Elfmeterschießen. Es passt einfach auch zur Geschichte Englands, dass man da dann ausgerechnet verliert und dementsprechend wird man am Boden zerstört sein in England. Gleichzeitig war die Erwartungshaltung vor dem Turnier wahrscheinlich eher etwas gedämpfter. Ich denke, ein Halbfinaleinzug wäre in Ordnung gewesen, eben weil die Mannschaft sehr jung ist, auch weil Skepsis am Trainer herrschte. Skepsis, die nach dem Finale natürlich noch mal lauter werden dürfte, weil sein Spielstil eben so pragmatisch und monoton ist. Aber es gab ihm bisher einfach recht. Aber eben nach diesem Finale, nach der Art und Weise, wie man diese Führung aus der Hand gab, wird es natürlich sehr viel Kritik geben. Und insgesamt wird es natürlich eine sehr, sehr große Enttäuschung einfach im Land sein, weil man wirklich noch nie so nah dran war wie jetzt.
Woran lag es denn aus deiner Sicht? Was lief denn letztlich schief? Was war der Grund für die Niederlage?
Es lag an dem, was man wirklich schon vor dem Turnier und während dem Turnier immer wieder befürchtet hatte, dass Gareth Southgate einfach zu vorsichtig ist, zu pragmatisch ist, obwohl er eigentlich die Spieler dazu hat, um deutlich offensiver, mutiger Fußball zu spielen. Es gibt kaum eine Mannschaft bei diesem Turnier, die so gut im Offensivbereich ausgestattet ist wie England. Und trotzdem wählte Southgate immer diesen pragmatischen und ultra vorsichtigen Approach. Aber es funktionierte. Die individuelle Qualität setzte sich durch. Die Abwehr hielt die Null. Man hat insgesamt nur ein Gegentor kassiert bis zum Finale. Dementsprechend hat man darüber nicht groß geredet. Und jetzt gegen Italien hat man wieder das System ein Stück weit gespiegelt. Aber es war erfolgreich, weil man wirklich Italien in den Zahn zog. Die erste Halbzeit war bei England tonangebend, hat Italien taktisch wirklich aus dem Spiel genommen und hat sogar noch diese frühe Führung im Rücken. Und dann trat es ein. Dann hat Southgate wieder diese Vorsicht walten lassen, obwohl Italien wirklich ein Stück weit in den Seilen hing. Man hat das Gefühl gehabt, Italien ist total überfordert, findet gar keinen Durchweg. Und trotzdem hat England einfach nur abgewartet, nur verwaltet. Und Italien somit nicht nur stärker gemacht, sondern in der Halbzeit auch noch Anpassungen treffen lassen. Mancini hat Insigne-Mani ins Zentrum gestellt, das Pressingverhalten hat sich ein bisschen verändert. Und dementsprechend hat dann Italien die Überhand gehabt. Und wenn du dann diesen Ausgleich kassierst, ist dieser Heimvorteil gar kein Heimvorteil mehr, sondern das, was ich eigentlich schon während dem Turnier gesagt habe, dass dieser Heimvorteil so ein bisschen trügerisch ist. Denn so groß ist eben der Druck in England, so groß die Erwartungshaltung. Und das hat dann England so ein bisschen eingeholt, weil man hatte so das Gefühl, alles, was diese Kulisse nur noch ausstrahlte, war Angst. Es war erschreckend still im Stadion. Es war, die Angst hat regiert, dass man schon wieder scheitert. Und so war es dann auch. Man kann ja im Elfmeterschießen schlecht immer von Leistung reden. Das ist immer eine große Glückssache. Aber ehrlich gesagt hat Southgate auch das Elfmeterschießen zu verantworten. Denn er hat zwei Spieler eingewechselt, die absolut kalt waren. Nicht nur was das Spiel angeht, sondern während des gesamten Turniers. Rashford und Sancho haben kaum in diesem Turnier gespielt und dann sollten sie pünktlich zum Elfmeterschießen eingewechselt werden und das Ding nach Hause holen. Sie haben natürlich verschossen und dann auch noch den Druck des fünften und entscheidenden Elfmeters auf die Schultern eines 19-jährigen Bukayo Saka zu legen. Regelrecht unverantwortlich und dementsprechend war es einfach zu pragmatisch, zu vorsichtig, was Southgate tat. Das gepaart mit diesen absurden Entscheidungen im Elfmeterschießen haben England letztendlich den Titel gehostet.
Und welche Konsequenzen muss England jetzt mit Blick auch auf die WM 2022 ziehen?
Ja, die Konsequenzen, die muss wahrscheinlich Southgate ziehen daraus. Er hat eine relativ durchschnittliche Mannschaft 2018 ins Halbfinale der WM geführt, jetzt eine deutlich bessere Mannschaft ins Finale. Dementsprechend wird England ihn wahrscheinlich nicht entlassen. Wir haben die Namen im offensiven Mittelfeld gesehen, dass ein Jadon Sancho auf der Bank sitzt. Das ist für manche unverständlich, aber es sind halt wirklich unfassbar viele gute Namen in dieser Mannschaft vorhanden. Und natürlich ein Weltklasse-Stürmer mit Harry Kane. Und darüber hinaus hast du in der Defensive wirklich gute Spieler mittlerweile, auch ein sehr gutes defensives Mittelfeld, dass du dir das durchaus erlauben kannst, dominanter aufzutreten und mehr Risiken vorne einzugehen. Also es hat Southgate am Ende mitzuverantworten, dass diese Mannschaft nicht mehr aus sich macht. Die Handbremse ist viel zu sehr angezogen und das muss Southgate lernen. Er muss das Risiko jetzt eingehen, denn nochmal so ein Auftritt, und das sage ich unabhängig vom Turnierverlauf, mit Ausnahme eines Sieges natürlich, wird Southgate nicht überleben. Er hat jetzt keine andere Wahl, als jetzt einen dominanteren Spielstil für seine Mannschaft auszuwählen.
Chris McCarthy und David Casula mit Einschätzung zu Italien und England nach dem EM-Finale von gestern Abend, das ja die Italiener am Ende gewinnen konnten. Danke euch beiden.
Stand jetzt aktuell.
Zum 6. Mal insgesamt, zum 3. Mal in Folge hat Novak Djokovic gestern Wimbledon gewonnen. Er steht mit jetzt 20 Grand Slam Titeln mit Federer und Nadal auf einer Stufe. Nur in Anführungsstrichen ein US Open Sieg trennt ihn noch vom Grand Slam und nochmal Anführungsstrichen nur ein Olympiasieg dann auch noch vom Golden Slam. Und bei ihm klingt das Wort nur, Andreas, irgendwie nicht mal vermessen, oder?
Also aktuell überhaupt nicht. Wenn nicht jetzt, muss man sagen, wann dann? Djokovic ist in einer bestechenden Form, hat er selbst auch nach dem Finale gesagt. Also er ist fast schon in der Form seines Lebens. Weit und breit kein Konkurrent in Sicht, der ihm das Wasser reichen könnte. Selbst wenn er, wenn der Joker in Rückstand liegt, also wie gegen Tsitsipas zum Beispiel im Finale der French Open oder gegen Berrettini jetzt in Wimbledon, dann hat er immer noch ein Ass im Ärmel und schlägt dann irgendwie doch zurück und resettet sich auch dann nach dem Tiebreak im ersten Satz komplett neu und also ist unglaublich fokussiert und natürlich mit Weltklasse-Tennis gesegnet und natürlich auch mit einem Ehrgeiz. Er wird alles daran setzen, auf jeden Fall in New York, sich bei den US Open, also dann nach unsterblich zu machen, vorbeizuziehen und dann als erster Spieler seit Rod Laver 69 den Grand Slam, also ein perfektes Jahr zu vollenden. Olympia Gold wäre dann die Krönung, das nennt man ja dann Golden Slam, kennen wir von Steffi Graf, der hat das gewonnen, aber er wäre dann der erste Mann. Und stoppen kann ihn, dreimal auf Holz geklopft, muss man sagen, eigentlich nur eine Verletzung oder Krankheit. Oder siehst du da irgendwo einen menschlichen Gegner, der das möglicherweise schaffen könnte?
Nee, Stand jetzt wirklich nicht. Zumal Nadal ja bei Olympia gar nicht antritt und Federer aktuell alles andere als in Bestform ist. Aber ich versuche doch mal etwas Wasser in den Wein zu gießen. Verletzung, Krankheit, ja, wünschen wir natürlich keinem. Klopfe ich auch nochmal auf Holz. Aber Djokovic könnte sich vielleicht sogar selbst mal schlagen. Denn er gibt in seinen Matches ja immer wieder, ja, auch mal Punkte her. Da gibt es immer mal Phasen, in denen er so ein bisschen zurückschaltet, etwas den Faden zu verlieren scheint und dann auch den Gegner mal machen lässt. Du hast Tsitsipas und Berrettini gestern dann angesprochen. Ja, da war das ja auch so. Und wenn dann Zuschauer ins Spiel kommen, wie in Wimbledon, wo ja dann auch richtig Stimmung ist, die haben ja auch den Underdog dann auch gepusht. Und wenn der das dann aufnimmt und diese Phasen dann auch mal ausnutzen kann, effektiv ausnutzen kann, dann könnte Djokovic am Ende vielleicht auch mal wirklich alt aussehen und dann doch mal titellos nach Hause gehen. Also ist sicherlich nicht unmöglich, aber natürlich ist er der Favorit auf den Golden Slam, wobei er, ob der Pandemie natürlich auch drüber nachdenkt, Olympia vielleicht auch sogar sausen zu lassen, zumindest hat er das jetzt gesagt in Wimbledon, aber glaube ich einfach nicht. Und denke schon, der ist so ehrgeizig, der will das auch, weil er ja auch gesagt hat, er spielt eigentlich für Rekorde. Also wenn er antritt, dann ist er der Favorit, aber trotzdem eine gemahte Wiesen ist das auch nicht, wie der Bayer sagt.
Er war ein Nationalheld, ein Vorbild, der Kapitän, der Südafrika vereinen sollte. Doch dann verkaufte er den Sport für eine Lederjacke. Hansi Cronje, gefeierter Cricketstar, ein Mann wie Franz Beckenbauer, nur in Südafrika und dann gestürzt wie ein Betrüger. Spielmanipulation, Wettmafia, ein tödlicher Flugzeugabsturz. Unfall oder Mord? Tatort Sport, die neue Episode. Hansi Cronje verriet den Sport für eine Lederjacke. Jetzt hören, überall, wo es Podcasts gibt.
Die Stand jetzt. Dreierkette. Top und Flop.
Top des Tages ist das deutsche Handballteam, die deutsche Handballnationalmannschaft, denn das hat das Dreiländer-Vorbereitungsturnier für Olympia mit 2 Siegen abgeschlossen. Nach dem klaren Sieg gegen Brasilien zum Auftakt wurde es dann gegen Ägypten ein bisschen enger, aber am Ende sprang dann doch noch ein 29-27 raus für das DHB-Team, das mit ja Selbstbewusstsein eigentlich jetzt nach Tokio fliegen kann, aber gleichzeitig auch nochmal gesehen hat jetzt in dem Spiel gegen Ägypten, wo sie im Zweifelsfalle dann noch nachlegen müssten, um diesen Traum einer Medaille bei den Olympischen Spielen sich dann doch erfüllen zu können.
Flop des Tages, hätten wir uns es einfach machen können, hätten wir sagen können, die Elfmeterschützen von England, aber das wäre jetzt auch ein bisschen gemein gewesen, es wäre auch eine blöde Themendopplung gewesen, aber bleiben wir nochmal beim Thema Olympia, wir haben natürlich einen anderen Flop des Tages, denn die Olympischen Spiele in Tokio, die sind jetzt mal unser Flop des Tages, weil sie ja aktuell eine Hiobsbotschaft nach der anderen kriegen. Erst verhindert Corona endgültig jegliche Zuschauerteilnahme an den Spielen und dann muss vielleicht ein weiterer großer Topstar absagen wegen einer Verletzung. Renaud Lavillenie, der Stabhochsprung-Olympiasieger von 2012 und ehemalige Weltrekordhalter, der stürzte jetzt am Wochenende beim Aufwärmen für einen Wettkampf, verletzte sich am Knöchel und droht nun tatsächlich auszufallen. Ist zwar noch nicht ganz sicher, da muss noch ein bisschen untersucht werden, aber das Aus eines Medaillenanwärters, das wäre schon ein weiterer Flop für Olympia und damit auch ein absoluter Flop des Tages.
Geburtstagskind des Tages.
Und jetzt gratulieren wir wieder stellvertretend für alle Geburtstagskinder vom 12. Juli. Einigen, so zum Beispiel dem hier, zum 48. einem italienischen Stürmer. Spielt nicht mehr, zumindest nicht mehr so hochklassig, dass er jetzt auch vielleicht in der Nationalmannschaft noch hätte zum Einsatz kommen können. Aber Christian Vieri, natürlich Ende der 90er und Anfang der frühen 2000er, da war er ja wirklich ein Torjäger par excellence. Mit Juve ist er Meister geworden, mit Lazio hat er den Europapokalsieger, der Pokalsieger geholt und er war ein Wandervogel. Den hat es eigentlich nur bei Inter länger gehalten. Da hat er dann tatsächlich mal 6 Jahre gespielt. Ansonsten insgesamt in seiner ganzen Laufbahn spielte er für 16 Vereine.
Vereinstreuer war das zweite Geburtstagskind des heutigen Tages. 45 Jahre alt wird heute Ex-Handballstar Guillaume Gilles. 10 Jahre spielte er für den HSV Hamburg, wurde Meister, Pokalsieger in Deutschland. Das schaffte er dann auch in seiner Heimat Frankreich, wurde mit Frankreich mit dem Nationalteam 2-mal Olympiasieger, 2-mal Europameister und 3-mal Weltmeister. Und heute trainiert er die Equipe Tricolore.
Ja, ihm gratulieren wir natürlich auch nochmal herzlich, wie allen anderen Geburtstagskindern ebenfalls, den Sportlichen, den nicht so Sportlichen, was auch immer. Ihr seid die Protagonisten des heutigen Tages. Ihr habt Geburtstag, ihr dürft euch feiern lassen und solltet auch schön feiern.
Heute in der Sportgeschichte.
Und dann schauen wir mal auf den 12. Juli 1924 zurück. Da erlebten die Olympischen Spiele in Paris ein wirklich heißes Rennen, eine wahre Hitzeschlacht, nämlich im Querfeldeinlauf, den gab es damals noch bei Olympia. Die Temperaturen, die überstiegen an diesem Tag die 45-Grad-Marke. Tja, und am Ende, da erreichten nur 15 der 38 gestarteten Läufer auch das Ziel. Die anderen kollabierten wegen der Hitze. Sieger am Ende übrigens der legendäre Finne Paavo Nurmi.
Ich höre dir die ganze Zeit nur Querfeldeinlauf und ich dachte, ist das was Medizinisches? Aber du hast mir ja dann erklärt, dass es was Sportliches ist. Ja. Also, entschuldige.
Dafür kriegst du gleich noch einen Einlauf hier für solche Witze.
Oh nein, bitte, hör auf. Na gut, okay, du bist der Chefredakteur, ich bin schon still. Also, weiter. Am 12. Juli 1991, toller Tag für den deutschen Frauenfußball, muss man sagen. Da hat die Frauennationalmannschaft den Europameistertitel ergattert. Zum zweiten Mal übrigens, sie besiegten in Dänemark das Team aus Norwegen nach Verlängerung mit 3:1. Die Tore erzielten 2-mal Heidi Mohr und die spätere Nationaltrainerin Silvia Neid.
Stand jetzt aktuell.
Kaffee bei Ausdauersportlern und speziell auch bei Radsportlern äußerst beliebt. Da geht es natürlich nicht um den Geschmack, sondern eher um das im Kaffee enthaltene Koffein und seine leistungsfördernde Wirkung. Bis 2004 stand eine bestimmte Menge Koffein, vergleichbar mit der Menge Koffein, die in 10 bis 12 Tassen Kaffee steckt, sogar auf der Dopingliste. Mittlerweile werden Kaffee und andere Koffeinshots aber sogar offiziell empfohlen. Aber nach den vielen Stürzen bei der Tour de France in den ersten Wochen ist Koffein stark in die Diskussion geraten. Fragen wir doch mal nach bei unserem Radsporttrainer Manfred Munk. Warum wird denn Koffein überhaupt im Radsport eigentlich jetzt empfohlen?
Koffein kann sich in mehreren Bereichen positiv auf die Leistungsfähigkeit im Radsport auswirken. Dabei ist aber zu berücksichtigen, dass der Effekt je nach Menge und Dosierung individuell nicht immer gleich ist. Auch spielt die Gewöhnung eine große Rolle. Umso höher der regelmäßige Koffeinkonsum, desto geringer die Wirkung im Wettkampf. Hier gilt es vor allem darauf zu achten, welche Koffeinmenge im Alltag aufgenommen wird, um beim Einsatz vor oder während einer sportlichen Belastung den größtmöglichen Effekt zu erreichen. Am spürbarsten wirkt sich Koffein auf das zentrale Nervensystem aus. Aufmerksamkeit und Konzentration steigen. Dadurch kann die Muskulatur besser angesteuert werden. Im Bronchialsystem der Lunge kommt es zu einer Gefäßerweiterung, die die Atmung erleichtert. Dadurch, dass das Herz schneller und kräftiger schlägt, wird mehr Blut durch den Körper gepumpt. Auch so laut Studien die Fettverbrennung verbessert und damit die für hohe Leistungen wichtigen Glykogenspeicher geschont werden. Zusätzlich hemmt Koffein die Schmerzweiterleitung und zögert eine Ermüdung hinaus. Betrachtet man diese Vielzahl von Effekten, erscheint absolut schlüssig, warum der Wirkstoff viele Jahre auf der Dopingliste geführt worden ist.
Wie eingangs gesagt, ist Koffeinkonsum aber jetzt in Verruf geraten. Es wird diskutiert, ob Kaffee bzw. Koffein, zu viel Koffein im Blut vielleicht auch der Grund für die vielen Stürze bei der Tour sein könnten. Kann das aus Ihrer Sicht wirklich so sein?
Bei hohen Dosierungen von Koffein kann es zu Nervosität und Schwindel kommen. Dies ist der Muskelarbeit sowie der Koordination auf einem Rennrad sicher weniger zuträglich. Hinzu kommt die hohe Belastung während eines Wettkampfes sowie eventuelle Wechselwirkungen, da Koffein spürbar auf das zentrale Nervensystem sowie einzelne Organe wirkt. Selbst wenn die gezielte Koffeingabe nur der Stimulanz dient, hat die sicher beim einen oder anderen Rennfahrer Auswirkungen auf die Fahrweise. Sylvain Dillier sieht ja ganz konkret die Gefahr, dass Zweikämpfe einfach härter geführt werden. Schwierig dürfte auch sein, dass es keine Grenzwerte mehr für den Konsum von Koffein gibt. Hier kann dann jeder Fahrer quasi mit der Menge arbeiten, die er persönlich für angemessen hält, mit allen Risiken und Nebenwirkungen. Sicher besteht die Möglichkeit, dass der Koffeinkonsum des einen oder anderen Athleten das Sturzrisiko erhöht. Der Hauptgrund für die bisherigen Stürze dürfte es aber weniger sein. Hier gab es sicher andere Faktoren. Solange die Nutzung von Koffein im Fahrerfeld ein Thema bleibt, dürfte die aktuelle Diskussion aber sicher noch nicht beendet sein.
Wie stehen Sie denn als Trainer zur Koffeingabe? Wann und in welcher Menge ist es sinnvoll?
Die Nutzung von Koffein war im Radsport schon immer ein Thema und wird es auch in Zukunft sein. Viele Fahrer greifen noch heute im Finale auf Cola oder Red Bull in der Trinkflasche zurück, um mobilisieren zu können. Je nachdem, wie der Wettkampf gelaufen ist und um welche Plätze es geht. Auch bei Rundfahrten wird gegen Ende am Morgen schon einmal die eine oder andere Tasse Kaffee mehr getrunken, um wieder in Schwung zu kommen. In den letzten Jahren ist zu beobachten, dass der Einsatz von Koffein immer gezielter stattfindet. Auch die Hersteller haben sich darauf eingestellt und bieten schon länger koffeinhaltige Riegel sowie Gels an. Im Grunde sollte die durch Training erarbeitete Leistung die Basis für alles sein und Nahrungsergänzungsmittel keinen Ersatz darstellen. Bei der Nutzung von Koffein geht es vor allem darum, herauszufinden, was einem tatsächlich noch gut tut. Hier ist weniger sicher erst einmal mehr. Studien in Ausdauersportarten belegen, dass Koffein die Wettkampfleistung um 2-4% verbessern kann. Dazu nahmen die Teilnehmer 30 bis 60 Minuten vor der Belastung 3 bis 6 Milligramm Koffein pro Kilogramm Körpergewicht zu sich. Für einen gesunden Erwachsenen gelten 400 Milligramm pro Tag als unbedenklich. Die Einzeldosis sollte sich allerdings auf 200 Milligramm beschränken. Eine Tasse Filterkaffee mit einer Menge von 200 Milliliter enthält ungefähr 90 Milligramm Koffein. Die kleine Dose Cola mit 330 Milliliter 35 Milligramm. Entscheidend für die Wirkung ist die Verträglichkeit. Ob und wie Koffein wirkt, hängt auch damit zusammen, in welchem Maße durch den Alltagskonsum bereits eine Gewöhnung eingetreten ist. Dieser sollte dann gegebenenfalls deutlich reduziert werden. Zusätzlich ist zu berücksichtigen, dass sich Koffein auch auf die Schlafqualität auswirken kann. Der Schlaf ist der wichtigste Regenerationsfaktor.
Das sagt Manfred Munk, unser Radsportexperte, zum Thema Einfluss von Kaffee und Koffein auf die vielen Stürze bei der Tour de France. Vielen Dank.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Bleibt uns noch die Vorschau auf den Sporttag. Wir haben ein paar Tipps für euch. Es war ja eine ganze Menge los. Es bleibt auch sportlich, zum Beispiel in der Freien und Hansestadt Hamburg. Da wird Tennis gespielt, die European Open. Heute startet Philipp Kohlschreiber gegen den Spanier Munar ins Turnier.
Und es gibt Fußball, ja. Die EM ist vorbei, die Copa ist vorbei. Dafür fängt der Goldcup an, beziehungsweise der hat schon angefangen am Wochenende, die Nord- und Mittelamerika-Meisterschaft im Fußball. 16 Teams in 4-4er-Gruppen. Damit geht's zu Rande und traditionell USA und Mexiko natürlich da die Favoriten im internen Rennen der beiden Länder. 8-6 steht es da für die USA nach Goldcup-Titeln und Mexiko hatte die letzte Auflage 2019 im Finale gegen die USA mit 1-0 gewonnen. Vor 5 Wochen haben dann die USA wiederum gekontert und mit einem Sieg über Mexiko die Nations League gewonnen, aber sind jetzt beim Gold Cup eher mit dem B-Team angereist. Sollte für die meisten Konkurrenten reichen. Ob gegen Mexiko auch, das muss man dann sehen. Kanada vielleicht noch ein Team, das man da auf dem Zettel haben sollte. Allerdings haben die ihren besten Mann jetzt gar nicht mit dabei. Der verletzte sich nämlich kurz vor Turnierstart. Alfonso Davies, den kennen wir ja vom FC Bayern.
Ja, also diese und viele, viele weitere Themen werden wir ganz, ganz sicher morgen auch wieder bei uns auf dem Tableau haben, vermute ich mal, denn es gibt so viel, was zum Beispiel das Zeug zum Tagesgespräch hat und wir wollen, dass ihr bestens informiert seid. Also auch morgen gerne wieder Stand jetzt einschalten.
Auf jeden Fall, da sind wir wieder für euch da, 7.07 Uhr und ihr solltet in der Zwischenzeit einfach mal unseren Podcast abonnieren, mit dem Podcatcher eurer Wahl ein bisschen rezensieren, gerne auch bei iTunes uns ein paar Sterne geben. Wir würden uns natürlich sehr über 5 freuen. Und ansonsten einfach weiter uns und alles weitere auf meinsportpodcast.de hören. Wir haben ja ein bisschen was für euch vorbereitet, so jeden Tag.
Ja, und man könnte zum Beispiel auch, wenn das dann auch nicht reichen sollte, wie wäre es mit ein bisschen Radio hören, Malte?
Geht
auch.
Haben
wir ja auch gute Kontakte.
Genau, Sportradio Deutschland über DAB Plus oder über den Webstream. Unbedingt mal reinhören. Alle 15 Minuten gibt es da Sportnews frisch und kompakt für euch alles zusammengefasst, was sich so am Sporttag ereignet. Da seid ihr immer bestens informiert. Gibt natürlich auch lange Talksendungen und den ein oder anderen Experten von meinsportpodcast.de hört ihr da bestimmt auch.
Also, Sport für die Ohren, rund um die Uhr, wenn ihr wollt, bei meinsportpodcast.de, ob im Radio oder wo auch immer. Ach, kommt doch morgen wieder zu uns.
Genau, wir sind morgen früh wieder für euch da. Ab morgen früh, ihr könnt uns den ganzen Tag hören. Wir sagen Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
Und jetzt bitte ein Espresso.
Ja, aber einen dreifachen jetzt.
Oh ja, haben wir uns jetzt auch verdient, oder?
Und dann aufs Rad. Die Gefahr ist ja doch nicht ganz so groß wie einfach.
Bei uns doch eh nicht. Das ist doch. Nach so einer kurzen Nacht, komm hier.
Herr Munk hat ja auch gesagt, die Dosis macht das Gift, beziehungsweise man muss, wenn man dran gewöhnt ist, ist alles nicht so schlimm.
Ach so, ja. Dann der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Ja.
In dem Sinne, Prost.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand jetzt.
Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.